DW Menschen und Märkte.
Allgemeinheit soll für CO2-Verursacher blechen. Herbe Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. Vor den Handelsgesprächen, es brennt zwischen China und den USA. Und Personalgerangel bei der EZB. Wer folgt auf Sabine Lautenschläger? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Bundesregierung hat heute die wichtigsten Punkte ihres Klimapakets offiziell im Kabinett verabschiedet. Das Paket soll den Klimaschutz deutlich voranbringen, sagt die Regierung. Und dabei auch noch sozial ausgewogen sein. Zumindest die zuständige Ministerin ist begeistert.
Heute ist ein wirklich guter, heute ist ein ganz wichtiger Tag für den deutschen Klimaschutz, für die deutsche Klimaschutzpolitik,
sagt SPD-Umweltministerin Svenja Schulze vor der Hauptstadtpresse. Gerade erst hat das Bundeskabinett das Klimaschutzgesetz verabschiedet, nach langem Ringen zwischen den Koalitionspartnern. Bis 2030 will Deutschland den CO2-Ausstoß um 55% reduzieren gegenüber 1990. Durch verbindliche Vorgaben soll verhindert werden, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele erneut verfehlt.
Kurz gesagt ist es so, dass Klimaschutz jetzt wirklich Gesetz wird, es wird verbindlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt gegenüber der bisherigen Situation, die ja zum Reißen der Ziele für 2020 geführt hat. Und wir sind damit weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat.
Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft oder Industrie bekommen konkrete Vorgaben, wie stark der CO2-Ausstoß jedes Jahr reduziert werden muss. Dafür sollen die zuständigen Ministerien in die Pflicht genommen werden. Sprich, wenn etwa im Verkehrsbereich ein Jahresziel verfehlt wird, muss der Verkehrsminister innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, das Abhilfe schaffen soll. Möglich ist aber auch, ein anderes Ressort wie etwa die Landwirtschaft springt ein und spart entsprechend mehr. Das soll eine gewisse Flexibilität erhalten, wofür sich vor allem die CSU eingesetzt hatte. Als zu unverbindlich kritisiert Greenpeace die Regelung jetzt. Überhaupt sei das Klimapaket nicht ambitioniert genug, vor allem beim vereinbarten CO2-Preis. Der soll zukünftig für Heiz- und Kraftstoffe gelten. Mit 10 Euro pro Tonne CO2 als Einstiegspreis im Jahr 2021 sei der zu niedrig angesetzt, sagt Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser.
Mit diesem Klimapaket wird die Regierung Merkel wiederum ihre Klimaziele krachend verfehlen. Schon 2020 und jetzt mit Ansage 2030 wird sie es nicht schaffen, das zu machen, was die Bundesrepublik Deutschland an Klimaschutz zu leisten hat, um die Pariser Klimaziele einzuhalten.
Ganz ähnlich sieht das Ralf Schulte vom Naturschutzbund NABU.
Deshalb würde ich gerne mit Faust zitieren, der Wörter höre ich gern, aber allein mir fehlt der Glaube, denn die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen ganz anderes, dass Ziele nicht erfüllt werden.
Der Bundesverband der deutschen Industrie warnt dagegen, dass die Beschlüsse Verbraucher und Unternehmen teuer zu stehen kommen würden. Das Klimapaket sei mit heißer Nadel gestrickt. Eine kleinteilige deutsche Sektorsystematik konterkariere die europäische Klimapolitik. Die Industrie also unzufrieden, die Umweltverbände auch. Ministerin Schulze wirkt aber gelöst. Ein wichtiger Schritt sei getan, auch wenn Umweltaktivisten auch an diesem Tag im Regierungsviertel ein viel radikaleres Umsteuern fordern würden.
Es polarisiert sich im Moment sehr stark. Die, die auf jeden Fall dafür sind und die, die ganz dagegen sind. Die Wahrheit ist aber in der Mitte. Wir müssen die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Das ist eine Demokratie hier. Wir müssen überzeugen. Und das will diese Regierung. Und das ist was, wo ich finde, da muss die Diskussion auch insgesamt ein bisschen werden.
Sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD in einem Beitrag von Martin Polanski. Wir haben es gehört, es hagelt Kritik an den Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung. Besonders die Beschlüsse zum Verkehrssektor ins Visier genommen hat der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Ich habe ihn gefragt, welchen Fehler er in der beschlossenen Förderpolitik zur CO2-Vermeidung im Verkehr sieht.
Der Fehler liegt darin, dass man nicht das Verursacherprinzip anwendet beim Umweltschutz, sondern sowas wie ein geschädigtes Prinzip. Das heißt, alle, die heute Autos fahren, die sollen auf gut Deutsch überredet werden, mit Geld, mit Fördergeld, sich ein anderes Auto zu kaufen, um weniger CO2 zu produzieren. Das heißt, derjenige, der CO2 produziert und die Umwelt damit belastet, der soll von dem Steuerzahler bezahlt werden, dass er weniger CO2 in die Umwelt bringt. Das ist das Verursacherprinzip wirklich auf den Kopf gestellt. Umgekehrt müsste sein, derjenige, der CO2 dann in die Umwelt bringt, der müsste belastet werden und nicht derjenige, der nichts damit zu tun hat, überredet werden, dem anderen Geld zu geben, damit er das sein lässt, weniger CO2 zu produzieren.
Wie sollten denn diese Regeln Ihrer Meinung nach aussehen? Welche Regelungen zum besseren Klimaschutz schlagen Sie vor?
Die Regelung wäre ganz einfach, dass man die Tonne CO2 mit einem vernünftigen Preis belegt, etwa mit 50 Euro. Dann wird der Spritpreis um die 20 Cent pro Liter teurer. Und dann kann jeder, der an der Tankstelle vorbeifährt, sehen, dass es Sinn macht, sich ein Elektroauto zu kaufen, weil der Sprit so teuer geworden ist. Gleichzeitig wissen wir, dass wir 47 Millionen Autofahrer in Deutschland auf der Straße haben. Die wollen wir natürlich nicht damit treffen. Die wollen wir nicht benachteiligen. Deshalb würden die einen Ausgleich kriegen, sowas wie einen Benzinbonus, den sie über 15 Jahre abfahren können. Aber dann würden wir relativ schnell umstellen können in die Elektromobilität. Und zwar derjenige, der die Straßen benutzt, der Auto fährt, der würde für die Belastungen zahlen, der würde umdenken und nicht den Steuerzahler bitten, Subventionen für Elektroautos bezahlen zu müssen.
Das sind interessante Anregungen, nur ist es ja jetzt anders beschlossen worden. Was glauben Sie, wird das Klimapaket der Bundesregierung zu irgendwelchen Erfolgen führen?
Ich glaube, das Klimapaket ist sehr, sehr mutlos, was die Bundesregierung gemacht hat. Der Preis für CO2, der ist nicht spürbar. Von daher wird er wenig verändern. Jetzt wird man weiter versuchen, mit Subventionen die Leute zu den Elektroautos zu bringen. Man wird weiter in größere Defizite gehen. Und das Risiko ist sehr, sehr hoch, dass man die selbst gesteckten Klimaziele, wie man das schon so oft mit Zielen bei der Bundesregierung gesehen hat, nicht erreichen wird. Frau Merkel, die Kanzlerin, hat ja von 1 Million Elektroautos im Jahr 2020 gesprochen. Auch diese Zahl war völlig aus der Luft gegriffen, war eine Münchhausen-Nummer, wenn man so will. Also den Leuten was erzählt, was man nicht einhalten konnte. Und so ähnlich wird es nach meiner Einschätzung mit dem Klimapaket sein. Die Ziele werden nicht erreicht, weil man einfach zu mutlos mit wenig Ideen in diese Sache gegangen ist.
Sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Die Konflikte zwischen China und den USA nehmen zu. In China werden einige amerikanische Programminhalte aus dem Fernsehen und aus Videostreaming-Diensten verbannt. Die USA wiederum belegen chinesische Regierungsbeamte mit Visabeschränkungen und haben chinesische Unternehmen und Organisationen auf eine schwarze Liste gesetzt. Ganz miese Stimmung vor den neuen Handelsgesprächen, die ab morgen in Washington stattfinden sollen.
I can't do it anymore, you guys. I can't even think with the Chinese government censoring everything I write.
Wenn es um Scherze auf ihre Kosten geht, versteht die chinesische Regierung keinen Spaß. Eine aktuelle Episode der US-amerikanischen Serie South Park handelt vom Kampf mit der chinesischen Zensur. Solange alles von China genehmigt werden müsse, sei es für die amerikanische Death-Metal-Musik schwierig.
We just gotta face it. A death metal band is never gonna make real money anymore. The only band that would get approved by China would be all vanilla and cheesy.
Und es geht auch um amerikanische Unternehmen, die sich an China anbiedern. Dazu passend haben die Macher der Fernsehserie South Park eine ironische Entschuldigung veröffentlicht. Zitat: Wie die NBA begrüßen auch wir die chinesischen Zensoren bei uns zu Hause und in unserem Herzen. Auch wir lieben Geld mehr als Demokratie und Freiheit. Womit wir zum zweiten chinesisch-amerikanischen Konflikt kommen. Weil der Manager des NBA-Basketballteams Houston Rockets, Daryl Morey, seine Solidarität mit den Protesten in Hongkong erklärt hatte, zeigt sich China erzürnt. Wie der 36-jährige Zhang Yilei aus Peking. Herr Murray hat China staatliche Souveränität und Territorialität nicht anerkannt. Aber die chinesische Bevölkerung ist sehr patriotisch. Deshalb unterstütze ich die Reaktionen von chinesischer Seite voll und ganz. Und die sind heftig. Chinas Staatsfernsehen CCTV hat die Übertragung einiger NBA-Vorbereitungsspiele gestoppt. Morgen Abend sollen in Shanghai die Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets spielen. Ein Treffen der Spieler aus Brooklyn mit den chinesischen Fans wurde im Vorfeld gestrichen. Auf Betreiben der chinesischen Regierung, so heißt es. Wenn es um chinesische Kerninteressen geht, erwartet die 27-jährige Frau Mao aus Peking Gefolgschaft, auch von der NBA. Wer in China Geschäfte macht, sollte diesen Ort lieben und China respektieren. China ist außerdem empört, weil die US-Regierung chinesische Regierungsvertreter mit Einreiseverboten belegt hat. Betroffen sind offenbar Funktionäre, die für den repressiven Umgang mit den Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten in Xinjiang verantwortlich gemacht werden. Zuvor hatten die USA bereits 28 chinesische Unternehmen und Regierungsorganisationen wegen der chinesischen Xinjiang-Politik auf eine schwarze Liste gesetzt. Die USA würden die brutale Unterdrückung ethnischer Minderheiten in China nicht tolerieren, so US-Handelsminister Wilbur Ross zur Begründung. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Gang Shuang, wies das empört zurück. Die Politik in Xinjiang ist ausschließlich eine innere Angelegenheit Chinas. Kein Land hat das Recht zu intervenieren. Es gibt kein Menschenrechtsproblem in Xinjiang, wie die USA behaupten. Die Maßnahmen dort dienen dazu, den Terrorismus zu bekämpfen und an der Quelle auszulöschen. Die UN, westliche Regierungen und Menschenrechtler werfen China vor, in Xinjiang ein Kontroll- und Umerziehungsregime gegen Uiguren und andere Muslime eingerichtet zu haben. Mehr als 1 Million Muslime sollen dabei in Lagern interniert sein. Es brennt an allen Ecken und Enden zwischen China und den USA. Und das unmittelbar vor den neuen Handelsgesprächen, die morgen und übermorgen in Washington stattfinden sollen.
Axel Dorloff berichtete aus Peking. Die 19 EU-Finanzminister treffen sich in Luxemburg. Sie beraten über das Eurozonenbudget, die Gesamtlage in Europa und über Personalien bei der Europäischen Zentralbank. Nach dem Rücktritt der EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger sucht Berlin nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. An der Frankfurter Börse spekulieren die Finanzakteure über die Nachfolgefrage. Einzelheiten von Ulla Herrmann.
Nur wenige Tage noch, dann verlässt der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi sein Amt. Auf den Italiener folgt die Französin Christine Lagarde an die Spitze. An der lockeren Geldpolitik in Frankfurt wird sich damit jedoch wenig ändern, glaubt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
Dass die Zinsen auch unter der Präsidentin Lagarde niedrig bleiben, das ist gesetzt.
Ähnlich denkt David Kohl, Chefvolkswirt bei der Schweizer Großbank Julius Baer.
Das wird sehr schwierig sein, das zurückzudrehen, insbesondere wenn die ökonomische Situation angespannt bleibt, so wie sie derzeit ist.
Doch wer wird Nachfolgerin der deutschen EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger? Die 55-jährige Juristin saß seit 2014 im Rat und im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Sie war erst kürzlich überraschend zurückgetreten. Damit reiht sich Sabine Lautenschläger ein in eine Vielzahl von Deutschen, die bei der Europäischen Zentralbank ihr Amt aufgegeben haben. So warfen der frühere EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark, der frühere Bundesbankpräsident Axel Weber oder der ehemalige EZB-Direktor Jörg Asmussen das Handtuch. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht den Weggang von Sabine Lautenschläger nun als Verlust.
Frau Lautenschläger galt als Kritikerin der lockeren EZB-Politik. Sie war auch gegen die jüngste Entscheidung des EZB-Rates, die Nettokäufe von Anleihen wieder aufzunehmen. Und natürlich ist das ein Verlust für die EZB, aber auch für die deutsche Stimme dort.
Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.
Je weniger die Bundesrepublik Deutschland dort durch Fachleute vertreten ist, umso lauter wird das werden. Wir hatten jetzt ja auch schon die öffentlichen Aufrufe ehemaliger Zentralbanker, die sich zur Politik der Europäischen Zentralbank geäußert haben. Und von daher glaube ich, wird es aus deutscher Sicht sehr wichtig sein, dass dieses Land eine Stimme in der EZB hat, die hörbar ist und die auch auf die Probleme hinweist, die diese EZB-Politik eben auch mit sich bringt.
Im Rennen um die Nachfolge von Sabine Lautenschläger sind mehrere Kandidaten im Rennen. darunter die Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. Sie ist bereits Vertreterin von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Auch die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel hätte Chancen. Dazu Rentenhändler Arthur Brunner.
In jüngster Zeit zeichnet sich doch ab, dass der deutsche Einfluss immer mehr abnimmt. Und es ist zu erwarten, dass die Nachfolgerinnen, die möglichen von Frau Lautenschläger, Frau Schnabel oder Frau Buch, nicht das Potenzial haben, was Frau Lautenschläger hatte.
Daneben kursieren die Namen von zwei Männern. Angeblich soll sich schon Marcel Fratscher, der Chef des Wirtschaftsinstituts DIW, für die Nachfolge warm laufen. Auch der Wirtschaftsweise Volker Wieland wird gehandelt. Und wenn es nun kein Deutscher würde, wäre das schlimm? Erneut Professor Werner Plumpe.
Ich glaube, das könnte eine gewisse Zeit hingenommen werden. Mittelfristig hätte das erhebliche Legitimitätswirkungen, wenn der Hauptfinanzierer und die größte Volkswirtschaft der Eurozone in der EZB keine Stimme hätte.
Eine Gruppe ehemaliger Notenbanker aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden rechnet mit der Niedrigzinspolitik des Italieners ab. Sie werfen Mario Draghi vor, hochverschuldete Regierungen wie Italien zu schützen. Kann sich die Berliner Politik nun nicht bei der Besetzung der EZB-Posten durchsetzen, würde dies das Misstrauen gegen die obersten europäischen Währungshüter in Frankfurt verstärken.
Ulla Herrmann war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.